Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus, das pfeift.
Termitinitus.virtualkitchen.org.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Is in the name in the valley of fascism and colonialism, and it's actually the name of the research project on which I've been working in the last year, and that I presented in November as my diploma work in the Academy of Fine Arts, Vienna. Let's say the work was presented in a form of transdisciplinary installation that if you have time in the next days, there is the Rundgang and is there installed until the 25th. The project, as it is suggested in the title, deals with the topics of fascism and colonialism, and in particular in the Italian context, and their intersection with contemporary forms of coloniality, racism, and discrimination. In other words, my interest is to pointing out to the historical recent past and to see which are the repercussions of that very history today in Italy and in the whole Europe, so in the society and also on the institutional level. And when I write in the title Fascism and Colonialism, I don't refer exclusively to the dictatorship of Mussolini or to the Italian conquest of colonies in Africa, but I refer to them both as white supremacist and repressive dispositives that were operating historically and that continues to operate in various forms, more or less visible in contemporary society. Before to go through this research I've done, I would like to share you the context from where I come from, so that because it is strictly connected with the topics and with the project. I have been living for most of my life in Italy, in particular in the region of Col Piemonte, in a city called Acqui Terme. And Acqui Terme is the first city in that region to have been ruled from the Lega Nord, that is Northern League, which is a right, extremely right-wing populist party that is well rooted in cities and villages of the Northern region. It is known because it's one of the most xenophobic, racist, and sexist party that is still operating in Italian politics, also on the high institutional level. It's still from the 90s, it has still a voice at the parliament. The Northern League is the party that is responsible for the destruction and the eviction of many Roma settlements. They are the one who proposed to retrieve crematorium from people from Morocco. They are the one that organized the Pig Day, that is when the militants of the party decided to go on the land where mosques were supposed to be built, and they went there with pigs to desecrate the land. They also made some online games. This is especially the youth part of the party, like the one that it's called Bounce Off the Clandestine, where the winner is the one that repels the most of boats, migrants from the Italian coast. Nevertheless, they have also made brutal comments and compare migrants and especially black people to animals. And this is something that it is quite visible at the moment, because There is the new minister, she's called Cécile Kyenge, and she's the first black woman minister in the government, in the history of the Italian Republic. And very recently, like 1 week, 10 days ago, the newspaper of the party published online and also in the written, in the printed version, like all the appointments of the minister, in a way to say like here is where she is, so you can go there and to attack her, and also like and the day after one guy from the party that is at the parliament, he was complaining about the fact that the government is helping a lot refugees. And that actually, he was attacking the minister, saying, "If you are black, you are, you know, kind of, you have a privilege in this country." And he was color, he was putting some color on his face. This at the parliament, just to let you understand the way they are like doing. I going back to Aquiterme, so the city where I was born, I remember when in the late 90s, the mayor of the city that was from this party, from Lega Nord, he passed a motion that was including a downright bounty on undocumented migrants coming from Albania, because in that period there were a lot of people from Albania coming, migrating to Italy. And with this, it was like awarding the citizens with, at the time, 1 million lire to those citizens that would go to report the illegal migrant to the authorities. This, I mean, in addition to the perversity of this act, there were absolutely no reference to the fact that Albania was occupied by the Italian troops in the in a first moment during the World War I. And then in 1939, Albania was conquered militarily from Mussolini, from the dictatorship. And there were around 30,000 of Italians that were occupying the land and settled there in Albania, that was quickly turned from the Kingdom of Albania to the Italian Protectorate. This historical dismissal, it is even more shocking knowing that a large number of soldiers from Aquiterme that were part of the mountain infantry division Aqui were sent to actually to Albania in that time to fight during the Greek Italian war. Then they were sent to Greece to occupy the different islands, especially Cefalonia. On the 8th of November 1943, when the Italian there was following the Italian armistice during the Second World War, signed by the Generale Badoglio. Thousands of these soldiers actually were murdered in what became the famous Cefalonia massacre. So my experience by living there made me realize how actually such topics are removed from the public memory. There is a big lack of knowledge among adults, but especially youth, on history and the history politics. So I started to question myself what which history is taught and how it is taught this history. Most likely when you are at the last year of the high school you are supposed to actually focus on modern history, the time given is never enough to actually seriously and deeply go into the subject. And history is presented just as a list of names to remember, mostly without the names of the one that have been colonized. There is not such a chance to really push for self-reflection and critical thinking. So going back to the project, I departed from and elaborated in the an absent critical debate in the Italian society on the impact of the colonial and fascist heritage on the contemporary migration flows, on the racialized and gender perception of the constructed representation of the other, on the increasing, ever-increasing restrictive racialized laws that in the field of immigration policy, and also the violent racist attacks that are happening since the 80s and that in many cases resulted with the assassination of many people, especially black people. And also the spreading of fascist ideology and organization, especially among youth through the whole country. So, because of this need to learning and understanding the logic behind the brutal current racist settings that we are experiencing in Italy and in the whole Europe, and to see that our privileges and hegemonic positions are, as a natural white, are in fact the outcome of the brutal, of the fully brutally conducted processes of dispossession, expropriation, subjugation, and that, I decided to go back to that history, especially of Italy, that is part of the European history, and to see that those processes were carried out historically and that are presently reinforced and perpetuated. In the Italian society, once make a reference to the colonial time, the rhetoric of the short duration, lacking economic productivity, productivity, limited geographical extension has been masked for more than a century as colonialismo buono, like good colonialism, and the people, the Italian colonialists, as brava gente, good people. The people recall to the time when the Italians were in the colonies to build bridges, roads, schools and churches as if these were humanitarian act to modernize the countries and help the local communities. These works were done because the occupations were both of settlements and of exploitation, and so it served for the benefit of the people that were there colonizing and also for the motherland. With the construction of roads and bridges, for example, the transport of material was facilitated and the time needed shortened. It was possible to have also a more extended control on a broken ground that it was difficult to access with the military vehicles. And the churches were built to give spaces to the missionaries to carry on their work of evangelization and civilization of the population that were considered wild and deprived of human values. And the schools, which were first and foremost built for the children, for the children of the colonizer, were places of indoctrination where it was imposed the superiority of the Western knowledge through the language imposed and also the subject taught. And the cultural heritage of the local communities were completely concealed, and so it was with the language, for example, or with the history, with the oral history. Italy started to fulfill its colonial imperialist ambitions from the 19th century during more liberal government and expanded throughout the 20th century, culminating with the most brutal atrocities committed during the fascist dictatorship of Benito Mussolini. Lands and people were appropriated in Somalia, in Eritrea, in Ethiopia, in Libya, and occupation also occurred in Slovenia, Croatia, Albania, and some Greek islands. A cultural, a critical analysis of the historical colonialism and or the colonial practice itself has been denied from history books, from school programs, from commemoration days, public memory. I believe that this is an important chapter that must be reopened and reprocessed, because actually a real processing never took place. So in order to study this history, that I have to say it was also kind of absent from my cultural and knowledge background, I started to research, especially by reading different kind of written material, like novels and analytical text, poetry, journalism, that dealt with these topics, and that in particular were produced from people that have a direct or indirect connection with the colonies, and that are active cultural workers, socially and linguistically based in Italy. And this decision was done for me in order to learn our history, our European history, from a non-hegemonic white supremacist perspective, but actually from those that are counteracting these dominant narratives. So among the different people that I was reading texts and books of, I got in closer contact with two people that gave me a positive feedback, and their names are Ijaba Shego and Mohamed Antar Mohamed Marincola, and by chance they are both from Somali descendants. The videos that I have done with them are documenting interviews on the topic of fascism and colonialism, especially colonialism in Somalia, and their repercussion in today's society. The videos that I've done, and I will show you some experts now, excerpts, are on the website, on a website I did, and after, if you want to get one of these fanzine with the text I wrote, you can also go on the website actually, and you see all the old material there. And because their arguments and their analysis were an important reference for me also in the text that I've been writing, that you can find here and in the website as well. There are plenty of examples that can be done to analyze the colonial matrix of power that is still alive today. And one example is the construction of a monument that was done in August 2012 in a city next to Roma, in Affile. And I will show you like one of these, a part of the video where Ijaba, she's talking about it, because she was very active to denounce this monument, this memorial, and she wrote different articles and a petition, and this, okay, you will understand better from watching the movie what is about the monument. So this was just to show you one of the examples. And concerning instead the patriarchal hegemony of the white man in the colonies, we can see that during the colonial campaign, sexual racialized policies were at the core. The woman has been used as a symbol of conquest of the land, depicted as fertile, available, wild, and at the same time passive. It raised the myth of the black Venus. Common was the practice of the madamato, that meant the rent of a woman for a certain period, household wife that at the end was abandoned, and often also with the children that were coming from their relation. And in 1938, with the advent of the fascist racial laws, the image of the aero-exotic black woman was a substitute to the one of the ugly, deformed, dirty and smelly woman. And the racist song Faccetta Nera was even banned because it suggested promiscuous relations with the native woman. The relation with the black woman was considered as a crime and was punished by the laws. In that period, borders with the white women were introduced in the colonies. Nevertheless, the rapes and the violence towards the black women were still happening. In this regard, I want to show you another excerpt of the interview with Hijaba. In the video, Hijaba mentioned the Casa Pound organization. I would like to spend a few words about it to give you an idea of how the fascist ideology is infiltrating the society. Casa Pound belongs to what are called right social center. The term is used to define a phenomenon that began in the 90s where youth from center-right, right, extreme-right and neo-fascist groups started to occupy buildings in the area of Roma in order to create a youth center and or to give a response to the housing problem. The phenomenon took inspiration from the practice diffused in the radical left movements since the 70s, who were the first to establish social centers. The first right social center were occupied from the youth members of the MSI, that is the Italian Social Movement, a neo-fascist and post-fascist party established in 1946 by former supporters of Benito Mussolini and member of the Italian Social Republic. The party became the fourth largest party in Italy by the early 60s. One of the party leaders was Gianfranco Fini, name that maybe you have heard because of the infamous immigration laws called Bossi-Fini, done in collaboration with the leader of the Lega Nord party that I talked before about, which is Umberto Bossi. Law that was issued in Italy in 2002 during the Berlusconi's government and that is still ruling the immigration policy. So after not so very successful episodes of occupation, during the 90s, the phenomenon took strength and solidity in the 21st century with the group Casa Pound, which founded two kinds of occupation. One is called the ONC, Occupazioni Non Conformi, that means not standard occupations, where there are activities such as sport, cultural, political, solidarity activities carry on there. And then there are the OSA, Occupazioni a Scopo Abitativo, that means occupation with housing aim, where they have the same activities of the other kind of occupation and plus the main goal is to give a house to the occupants. Casa Pound was founded in 2003 as the first right social center, a center of fascist inspiration in Roma, with the squatting of a state-owned building in the center of the city near the Termini station, where at the moment there are 80 people living there. In short time, spreading with new occupations, demonstrations, and making various kind of activities and action, it became a political movement on a national level that scarcely attracts more and more youth people combining together pop culture and neo-fascism. In their program, they have been appropriating concepts and vocabulary causes that are part of the once clear leftist struggles. But the right of housing, the fight against the financial dictates and the privatization is done by reinforcing sexism, machism, nationalism and racism, preached through radical contrast to immigration. They want to make just the life of the Italians better. So it is very preoccupying to hear that facts such as Ijaba was mentioning in the video, the assassination of two people in 2011, two black men, Samb Modo and Diop Moore, committed by a white man with a clear racist motive, who was a Casa Pound affiliate. A killer that from the corrupted mainstream media was addressed not as a racist, but as a person with mental problems. And this could open another big discussion about the use of propaganda through the media that started also during the colonial time with the use of photographs, postcards and texts, and that it expanded till today. With the use of television, that in Italy is still the main source where people get information, and internet that is multiplying the racist virus. The fact that more and more young people are sympathizing with Casa Pound and similar experiences are connected. It's connected again with the disappearing of historical memory, and with the fact that institutional apparatus such as the schools and the university are played in the past, and they are still playing a role in the construction and the justification of Western dominating culture, as well as the mystification of students in front of history, especially modern history, that it's including fascism and colonialism. In this regard, I would like to show you a small excerpt of the interview with Antar. So the same question would be, what is thought about colonialism, and what did we learn from it? Were we so good that we to overcome it that we forget everything about it? The logic of the white oppressor is still existing. In this regard, I would like to show you a picture that I named the democratic and the colonial ethic. As you can see here, like on this picture and this other picture are actually postcards that were used during the colonial time. And this is a still from a video that was circulating in the last period. The video was taken in December 2013, where in Lampedusa the migrants were naked outdoors and watered with PEMP for disinfection. So I don't know what is really, what it changed from that time today. I mean, of course, it's another time and different forms, but the same logic is still living today. What is at stake here is also to unveil how the racist ideology is spread all around through the politician speeches and coadjuvated by the media, which say in tears that the catastrophe like the one that happened in Lampedusa in October, where hundreds, 300 circa of people died, lost their life, should not happen again. And they act, and they say that they act in the name of peace, freedom, and justice. We shall remember that in 2012, the European Union got also the Nobel Prize. But in fact, what they are doing is to increase exponentially the border controls with security and deadly technologies, so giving even more power to repressive Frontex and letting Europe becoming a more and more impermeable fortress for non-European citizens. So, for example, also after this, the Lampedusa tragedy, the president Letta awarded the black Eritreans dead bodies with Italian citizenship in order to bury them, while at the same time the survivors of that very tragedy were persecuted and criminalized by the illegal immigration crime by Italian law. And the interior minister has intensified the control of the territorial waters through what they call an humanitarian mission that they named Mare Nostrum, that means our sea. Mare Nostrum is a Roman name for the Mediterranean Sea, And this name was used by Benito Mussolini to show the world how powerful Italy was under his leadership and re-establishing as a vision the dominating power of the Roman Empire. And here I found like a picture of that time from the 1940. As you can see, they were calling the Mediterranean Mare Nostrum. So it's a very strange relation they did. And to mention is also a recent proposal from the defense minister proposed to grant the migrants with citizenship in exchange for the military service. And this is again a stronger connection with the colonial time, because at that time there were a lot of people from the colonies that were by force were like were being part of the Italian troops in exchange of their own life, actually. So what I think is that, as Achille Mbembe named it, we are living still in a regime of necropolitics, which is the politics of regulation of that under global capitalism. Thank you for the attention.
Hi everyone, thank you for coming. I'm Magda, this is Nitra Nebusha, we're from Belgrade, and we would like to talk tonight a little bit about the history of fascism in Serbia, fascism now, and anti-fascism as well. So, Mitar, if you would like to start.
Okay, I'm Nikola, somebody called me Mitar. We will just give you a short brief about history of fascism, organized fascism in Serbia, around beginning of 20th century. There was like not serious organized fascism. There was this Black Hand and Oruina. The first serious and more ideologically defined fascist groups appeared in the first half of 1930s. These smaller groups united in 1930s under the movement called Zbor. It was formed and led by Serbian lawyer Dimitrije Ljotić. Zbor was anti-democratic, anti-communist and anti-Semitic organization. There was actually have this ideologically more similar to some Italian fascism with integralism and things like this. There was recognizing Serbs, there was recognizing Yugoslav nation consisting of the three tribes, Serbs, Croats and Slovens. There was organizing unitary corporatist and monarchy state dominated by Serbia. Zbor was not so big party in the beginning. There was like maybe 1% in the
in the election in the parliament. They
won
1% of votes.
Yeah, but it was really serious and organized fascist group. And then when the later in the beginning of Second World War of occupation of Axis forces, they was pretty much involved in government and running the this state. With Nedić, who was the head of state of this new country, and some smaller groups was also that was before beginning of Second World War involved in some fascist organizations. There was also in head of in some positions at that time of occupied Yugoslavia. Do you have something to add?
No, except
about Chetniks.
Yeah, about when the Second World War broke out, there were two armies. One was the Royal Monarchist Army, Chetniks, and the other one was the Partisans, which were the communist ones. And Chetniks initially tried to present themselves as anti-fascist, as an anti-fascist movement. They collaborated with the British, with the Russians, did some joint actions with the Partisans. But what they usually forget to mention when they talk about Chetniks now is the one of the first like sort of things they put out, that they said that the mission of the war, like when the war ends, they want a great Serbia, which would include the territory which is Serbia now, Macedonia, Montenegro, Bosnia, and most of Croatia, which would be ethnically clean. So clean out all the non-Serbs out of there. Also, by the time the war ended, the British and the Russians stopped collaborating with them. Their only enemy, essentially, were the Partisans. And the only army, outside army, they collaborated with was the German one. We'll talk about that more now, but they're trying to sort of rehabilitate them now and present them as a true anti-fascist movement, a legitimate anti-fascist movement of the Second World War, even though, as I said, when the war ended, they were only collaborating with the Nazis.
The very strong fascist party was this radical party in 1930s. Actually, there was in the beginning, the founder of this party was young socialist, which is totally opposite. But by the time some other people took over the party, changed some changed to be more reactionary. And Stojadinović was the new ideologic founder. And this is also one of the organized fascist groups, really much.
Yeah, just about Zbor, the Ljotić organization, they did take a lot of sort of ideas from socialism about community and stuff.
Yeah,
so
yeah.
They do steal ideas.
They was organized as, we call it
Zadruga.
It's like cooperative. With peasants and things like this, but at the end there was really centralized with the head of this organization. Yeah. Okay. After the Second World War, pretty much all fascists was in exile. We didn't have actually in Yugoslavia any fascist groups. There were some artist groups or something like this with some nationalist ideas, but no fascist groups. We had in exile, we have parts of Zbor, actually Zbor had in Munich, they have Ljotić's brother.
Before the war ended, Ljotić died in a car accident, so his brother took over, and then in exile, his son took over the organization.
Yeah. And he was strangled in bathroom by some secret police, secret agency of Communist Party from Serbia. And after that, his son took over, and he was placed in England. And also some members was in Serbian monastery in Greece.
In Hilandar, yeah.
In Hilandar. Also, we have to mention that they have this board organization, they have pretty much this cleric ideas with churches. And, so we didn't have any other fascist groups.
Yeah, practically. At the end of the Second World War, like Mitter and Magda said, all fascists active fascists and declared fascists were either dead or in prison or in exile, and there was no place for them in the, I mean, public discourse up until the end of the Yugoslavia and the beginning of the war during the 90s. And since then, they started to show up like really declared fascists. First was one artistic group of not really some militants, but ideologically and people from an upper class bourgeoisie who had that idea that fascism is something, I don't know, trendy. And they revived that whole thing. And first organized fascist group in the sense of fascist groups that we have nowadays was Blood and Honor in, I think, 1996. And Mitar will tell you something about the beginning of practically anti-fascist struggle and anti-fascist groups in Belgrade during the 90s, and then we'll talk, I think, a little bit more about Antifa groups in today in Serbia generally, and then we'll continue, if that's okay.
The interesting thing is, before I start to talk about resistance against this group, is this political thing. It was Slobodan Milošević on the power. He was he had this nationalist ideological idea, but with a communist background. And also there was a radical party with Vojislav Šešelj, who had this also nationalist idea, but against communism.
Yeah, just there were. It's the new radical party which sort of tried to mirror the old radical party, which was fascist, but pre World War II. So they're not connected.
Really. So the interesting is they worked actually together. They backed themselves. Even the radical party was against communism. They had the same idea of Big Serbia and fascism. So it was nice playground for fascists on the street. I mean, these subculture groups and things like this. There was like, had feed, in some way I can say they feed them. So fascists start in Belgrade. I will talk now about Belgrade because I'm from Belgrade. What happened is in subculture scene, we didn't have any fascists. In 90s, there was just punks together, metal scene and things like this, and there was like drinking together, everything. But at one point, like three guys move away. They start to listen a little bit different maybe music, but they were still hanging again with same people, but incidents start. And later on, they totally separate. They start to beat up their old friends. And at one point, they will suddenly we see like 10 militant fascists going patrolling through Belgrade, beating up people, beating up punks and things like this. And at one point, some skaters, punks, like even football fans, make this group called Skin Hunters. It was first Antifa group in Belgrade, and they was like confronting pretty much every week with fascists. And at one point, fascists killed one Roma guy, Dušan Jovanović.
He was 13 years old, yeah. By the way.
Yeah. He was 13 years old. Actually, I know one man who was in this group who killed this guy, and he was let's say, my friend. He was listening music and everything, but somehow he joined these other groups. I didn't see him sometime. I heard that he's like hanging with neo-Nazis and things like this, but he wasn't like, I don't know, it's like very complicated psychological, pathological things in his head. He was, I don't know. And yeah, for example, his mother was in the Ministry of Health, so he got away with the murder, and now he's priest in the church. And yeah, we have a lot of these fascists who are now in these relations with church. A lot of them become priests, monks, and things like this. So yeah, after this killing of this Roma guy, a lot of people start to chase Nazis. I mean, the chasing was like more, and at one point the football hooligans made they entered to the stadium, and the team was, which is really controversial, the only Antifa group in Belgrade was related with football hooligans from Obilić, which is Arkan's club. And Arkan's is like really nationalist man.
He was a leader of a paramilitary unit during the war from 91. So he led an army into the war with Bosnia and Croatia. So.
So yeah, so this Antifa groups was sharing tribunes in the same stadium with like people from the front line who was fighting with the nationalists and things like this. But yeah, it's the fact that the only group like declared as an anti-fascist group was this from Obilić group. Around 1999, they're disbanded. They chased them out from the stadium, so they don't exist anymore. But that period was really, really. I think in Belgrade, I mean, like the strongest resistance at that time. They was fighting fascists was fighting them, but the clash was almost every week. After that, it was occasionally confrontations with fascists in 2000s, from 2000 to 2005. We had a lot of confrontations. Nazis was fighting Obilić fans, even there wasn't any more Nazis there. So it was funny also. What else to say about, you want to talk from 2005?
Yeah, from 2000. Well, after Milosevic left power, a little bit against his will, we got a new sort of, thank you. We got a new sort of democratic government, it's not very democratic, but very pro-Western and, again, liberal, and sort of fascist groups started to appear. And now Serbia was then and still is a very conservative country, and most of those groups wouldn't declare themselves as fascist, but they're very far-right. They're racist, usually against Roma, because that's the only other race than white. They're very nationalist, they get violent, basically they hate everything the fascists hate, but call themselves patriotic or something like that, or just far-right, they don't call themselves fascist. One of the first organizations was Obraz, which was formed in the late 90s by a man called Nebojša Krstić, And Nebojša Krstić, he sort of looked up to Ljotić a lot, and then he took most of his ideology, posed for pictures in the same poses that Ljotić did. And like Ljotić was killed in a car accident a few years later. That organization still exists, except it's a lot weaker now. I don't know how many members they can have now, but...
I don't know, but they're banned a few years ago.
Yeah, and they're one of the two organizations, them and Blood and Honor are the only two organizations that the state labeled as fascist, and then banned them. Another group was Nacionalni Stroj, which is like National Formation. They weren't active in Belgrade, they were active in Novi Sad. They were also banned by the government. And they were explicitly Nazi. They didn't call themselves fascist because they said fascism was an ideology of the 20th century. It is the 21st century, but they took over a lot of ideas. They had parties celebrating Hitler's birthday, things like that. Another organization that is fascistoid that appeared after 2000 is Dveri. They are very ultra-conservative, far-right, and in the beginning they started out as a church organization, and their first constitution basically said that their goal is to end democracy, start a theocracy, so have Orthodox priests decide on everything, stop voting. And they were also the only sort of fascist organization that was officially supported by the Serbian Orthodox Church. Because all of these other organizations, the church supports them, they have like individual priests supporting them, but it's never on paper. And Veri started out as a church organization. And they went back on their constitution a bit because a few years ago they registered as a party, entered the election, they got about 4%. But also they dropped also all of the violence from their program. So for example, if there's like a gay pride march or an attempt, Obraz would be explicitly militant and say like to, you know, stop the pride even with violence. And Veri usually organize like a counter protest, like a family walk, family pride parade instead of like a gay pride. Then there were several other sort of organizations. There were 1389, which is the year of the Kosovo battle, and Naši, which means ours, for some reason. They merged, then they split up again. And all these, they were basically the radical party, except
youth of the
radical party.
And
Srpska Demokratska. DSS, but yeah, and, youth of the radical party and another right-wing party, but unofficially, of course. And they were all very active until 2012, because sort of the opposition of the democratic regime was giving them money and support, and the Democrats didn't want to do anything about it because they were really sort of came in very handy with sort of to scare people with nationalism. To say, okay, maybe sort of we are not very good, but if the nationalists come to power, this is what you get, and they're like very violent groups. And in 2008, the Radical Party, the new Radical Party with Češi, which was until then the strongest party, split up, and that was the first election that they didn't get a lot of votes, I think. Yeah. And because Šešelj is now in The Hague for the trial of for war crimes, it was led by two men called Vučić and Nikolić. So Vučić and Nikolić formed their own party, which is the Serbian Progressive Party. And in 2012, they won the election. Nikolić is now president. Vučić is the Minister of Defense and also the second vice prime minister, or the vice prime minister of the government. So basically, the two of them have the entire government right now. After they won the election, those far-right groups sort of tended to disappear one by one. Like, not one by one, but they died down. There are very few numbers now. And also, I forgot to mention the one explicitly Nazi organization, which is Serbian Action. They appeared a few years ago, recently, sort of.
Maybe 2 years.
Yeah, maybe 2 years ago. And from what we know, they're not, like, there are not a lot of them. They're between 20 and 30. But also they mirror fascist ideology. Oh, yeah, I forgot to say, like, the Progressive Party, which split from the Radical Party, is now pro-European. But they also do have support from the Austrian FPÖ, or how do you, is it
FPÖ?
FPÖ, yeah. Yeah, so, they call the sense sort of pro-European, pro-democratic, liberal, moderately conservative, maybe, but not, pro-European, but they're sort of joined with FPÖ. And the Serbian Action Group, as I said, there may be sort of 20 to 30 of them. They imitate a lot of Golden Dawn. They have people from Golden Dawn from Greece come to Belgrade. They go to meetings. They had a flash mob, flash march a little while ago, which is how we know there are 20 to 30 of them, except they organized it on either Sunday or a holiday, but like there wasn't anyone out in the streets that day, and they did very early in the morning, so basically no one saw it. Everybody learned from, like, because they posted pictures on Facebook and things like that. They tried to sort of keep up this fascist Golden Dawn image, but at the same time they have, like, black flags. They had stickers which said bread and health on them. Bread and Freedom, which was an anarchist newspaper before that. So, like, they do take a lot of sort of anarchist iconography and style. But other things they do, one was the graffiti they did, which said no communism, no capitalism, national socialism. And another one was 100% hatred, 0% hatred, 100% identity. So they had this sort of politics of identity of no hating but protecting our own. I don't know if they did. That's about it. And they're actually probably in Belgrade and in Serbia the only really active fascist organization. But as far as we can tell, they're not all of them. And then when it comes to anti-fascism, the strongest group in Serbia is the Antifa Novi Sad group. They have a very long sort of continuity. And they've been active for a lot of time, and they have this sort of street hooligan, can I say?
Yeah.
street fighting approach. As I said, they've been active for the longest time, and they have the most members, simply because the situation allows them to. Novi Sad is not a very big city, and people know people, so you can always tell, like, who's who. Another group that started recently was Antifa Niš. They've been active for a few years, for the past 2 or 3 years. There aren't a lot of them, but they're mostly do propaganda, and they do it very well. They had, like, several sort of every now and then they draw banners from bridges, which are anti-church, anti-state, anti-fascist.
And Niš is really fascist.
Yeah, and Niš is a very fascist city, so, like, they have to be careful, like, not to be seen, but they do very good propaganda. Also, there was a singer from Niš who was Roma. When he died, the city put up a statue, and the statue was sort of... someone spilled paint over it very quickly. And then the city did nothing about it. They cleaned it up. Also, there were a lot of statues that communists put up for anti-fascists who fought in the war. But now, with the rehabilitation of Chetniks, it's really, like, popular to be anti-communist. No one wanted to do anything about them. And then Antifa Niš cleaned those statues up, and also cleaned up the red stars on them, because they wanted to point out who the anti-fascists in the war were. And in Belgrade, right now we don't have any organized Antifa groups.
And pretty much no fascist groups.
Yeah, but really. Because there are no fascist groups, so sort of organizing big Antifa things would only sort of imply that importance of the fascists, and there is no need for that, because the fascist groups aren't really organized in Belgrade. 2008 there was BAFI, which was Belgrade Anti-Fascist Initiative. split up relatively quickly, and also Antifa in Action, which was a group that they did a very relatively big march, anti-fascist march. And the biggest anti-fascist event was a march in Novi Sad in 2007 with 2,000 people, I think. Except the problem is that most of those marches that are big, they did have support from the sort of liberal parties from the government. So they're usually not sort of completely autonomous. The march in 2007 did in Novi Sad, and the big march in Belgrade in 2009 also did have sort of liberal support.
Maybe it's important to say why we don't have organized fascist groups in Belgrade. It's because actually fascists are on the power. So, yeah. So they had instructions from outside how to behave, from Germany, US, Russia. And they're trying to be like more European and things like this. So they disbanded this like 1389 formation, I mean fascist group. And who else? Obras,
Obras. Well, yeah, because those people who are now in power, when they were the opposition, they were giving money to those fascist groups to fight the government, and now they are the government and they don't need someone destroyed being anti-them or something.
Yeah.
But also it's important to say not fascist groups, but football hooligans. They're really popular. Like, there are a lot of them, and they're not fascist. They're almost always nationalist and anti-communist, and they're violent. But there is no sort of political ideology behind them, except for one. Mitter might disagree with me a little bit, but Rad. One football club does have a football firm that is explicitly Nazi, and a few months ago, one of them was killed in a bar fight, and the other football, which was like downtown in a little cafe, and his football firm later did a tribute to him, which the media reported as a little touching in memorial. And what they did was had burnt torches, drums, put up signs that said Combat 18 all over them, painted a tree over with posters of Combat 18 and stickers.
Yeah, we was talking why I say, why she said maybe I disagree. We was talking about how much is only a folklore on the stadium with this football fans, and how it's really important to them, because now the youth of football fans, they need violence. They don't care about politics, fascism, anything. They wear this, but they don't know what is that, because I met a lot of them in jail when I was there, and sometimes when they find out that I'm in war with some other fascist groups, they will fight them because they were friends with me and things like this. And they didn't know anything about fascism or things like this. They just needed violence. And the important is, like, Rad is really, really violent. He have really violent fans. And the kids, they're, like, competing with the older ones, the older fans, who is more violent, and they will get respect from older fans when they see that they are violent. They usually, for example, I know this, the people was hanging the friends out, and one guy said to the other new guy, okay, so to earn our respect, you need to stab the next guy you see on the street now, even if it's your friend. And then his friend come and he stab him. It's like this, you know. But you get this really often, you know, like total violence without total help.
Yeah. Yeah. So, but without, I mean, it's also fascism in some way, but it isn't. Yeah. They have no ideology. They do have sort of nationalist thoughts, because nationalism is mainstream in Serbia, and it's sort of normal to call yourself a proud Serb, whatever you are. And yeah, but as I said, like they don't have any sort of national, they don't have any sort of
strong ideology
or support or anyone sort of telling them what to do. It's just sort of a lot of it actually is folklore, except with Rad, because the older ones, they do have an ideology. It's not just violence.
Yeah. Maybe talk something more about Antifa niche and Antifa Novi Sad.
Well, I don't know everything that you mentioned. That practically Novi Sad has a longest tradition and that militant stance. One thing is, like Magda said, that Novi Sad is a smaller city, and the other thing is that simply people there who are in Antifa there are connected or have been like football hooligans and have that streetwise thing. On the other hand, in Belgrade, most of generally leftist people and also anarchist Antifa people are students. And on the other hand, most of the fascists aren't students. And also the biggest problem in Belgrade, like Magda said, is that it is not like declared fascists and Nazis, but football hooligans, because that's really a huge amount of them, like between 5 and 10,000, and most of them are connected with criminal and of course with state apparatus, and state use them whenever they need them. They use them when Kosovo declared independence to set American embassy on fire. They use them to make barricades on the north of Kosovo, and they needed them. So in that sense, Belgrade is much more dangerous for getting in conflict with someone, because that can get you in really, really big trouble. My impression is that although in Serbia there are really a small number of people that are declaring themselves as Nazis or fascists, most of the people have most or all of the elements of fascism. So very strong nationalism or chauvinism, homophobia, racism, which is in most of the cases, towards Roma people, because in Serbia Roma people are only like other racial group.
And we don't have immigrants and things like this.
But the thing with immigrants is that, that theme is getting more important in the these recent years, and this year, a few months ago, maybe 2 or 3 months ago, immigrants were supposed to be moved in Obrenovac, in one center, in barracks for them, and the local people burned the barracks down. And a few years ago, they were in the center in I'm not sure, I don't think it's Bogovic, in one of the centers, there was a raid, and people immediately accused immigrants and started with protests. There were like 3 or 4 protests.
And that was Banja Koviljača.
Yeah, Banja Koviljača. So it's not a thing that there's no racism or xenophobia or anything, it's just a thing that in Serbia in this moment there aren't, I mean, enough immigrants, there aren't enough visible to be on the target. And when they are targeted. And Serbian action is, in that sense, updated, because even when immigrants weren't the topic, they were printing the stickers with anti-immigrant propaganda.
Yeah, coming to our to our country, raping our women, things like that.
Yeah. But the important thing is that this anti-immigrant propaganda is instructed by economical repression, mostly. Because people who are turned against these immigrants are usually like working class people and like really endangered people by the economical situation.
Mostly. Yes, I mean, they always are. So. So practically, even if people don't call themselves fascists and Nazis in Serbia, that's pretty much the general line of thinking. Oh. All key elements are there. I don't know.
As I said, still always was and still is very conservative and right-wing, actually. Just not explicitly fascist, but all the elements are there. Yeah.
Yeah, that. And comrades from Leo, just help me with pronunciation. Bahau? Bahau. Books translated the text. This is more or less the things that we were saying now, mostly, and some other things. Mostly this is the history of organized fascism and a little bit of today's situation. And thank you for calling us here. And yeah. I don't know, that's it for me.
Yeah, if you wanna. And if you guys have any questions, of course.
First of all, I want to thank the group that invited me here to say sorry about the problem that I faced yesterday with the Greek Nazis in the airport, and I begin. And sorry about my English. If somebody doesn't understand something, I don't know what, we can talk about it, okay? The Greek Nazis, it's not a new phenomenon. It's an old phenomenon that it's a percent of the population in Greece. We can say that they are the conservative, hardcore conservatives. They were the people that they support the Nazis when the Nazis were in Greece in the Second World War. They fight for them. After, they were the people that they support the dictatorship in Greece. They were the people that they faced the other Greeks when they arrived from Turkey during the Balkan Wars in a very racistic way. And finally, they vote for the Nazis party Golden Dawn at the last elections that they brought them in the parliament. All these years after the dictatorship, in 70s and 80s and 90s, this percent of the population were hide somehow in the conservative party. They were voters for the conservative party. The crisis that from 2008 and then and after, it is the reason that how and why they showed up. 500,000 of Greeks vote for Golden Dawn party. The economical crisis, it's a phenomenon that it's very hard for the Greek society. For my opinion, it's a time of the history of this country that the capitalism changed and it comes more neoliberal capitalistic country. There is transformation, this is what we call crisis. Cops, military services, workers, fanatic Christians, they support this party traditionally. But also middle-class people, they supported them. The state, they cannot reproduce the model of the previous time of the crisis. Privileges are cutted, salaries are cutted. So a big percent of people that they belonged to the middle class, they are losing their privileges. One reason why Golden Dawn has so many voters. But it's not only that. It's also a reason for this. It's also the policy of the left, of the leftists, to support this percent of the population that they suffer. The agenda of the leftist parties focus in the return of the previous situation. So they look only about the percent of the population that they belong to the middle class, and now they have lost their privileges. Also, before crisis, there were in Greece 20% of the population that they lived in poverty. The leftists never could found a voters there. So, before crisis, the percent of their votes were only 3% until 5%. That means that all this percent of the population that they live in poverty, they cannot be voters of the leftists, of the left parties. And this population, these people, they vote for Golden Dawn in the poor areas of Athens and Thessaloniki. Golden Dawn wants to make law and order. They have, as you know, groups of people that they beat, they kill. They are together with the mafia. They have weapons. The police didn't make anything until last November, then they kill Pavlos Fissas. Then the state responds, gets the responsibility of the phenomenon, they stop them. Somehow it stopped them. But until now, the present of, if now we would have an elections in Greece, they will have the same percent like before, 7 to 10%. But they stop to beat and to kill people in the street. This is more or less about what I think about the Greek phenomenon. And now I will talk about more in general, in the European level. As I know, here in Austria, the percentage of this kind of parties are from decades very high. But it's a paradox because the economy here is much more better than in Greece or in other countries. And if we say that this is a historical reason why this is happening here, what do you have to say about the increasing of the fascists in other countries, like the Scandinavian countries? The poverty is not so high. I think that is the reason of this. It's a mistake from the libertarian people or the libertarian forces to express a speech that can unite people against this phenomenon. And because of that, the state and the parties that they support, the base and they support the state, seems like they fight fascism. From my point of view, I think that a very important reason why these kind of parties in Europe are so, they have so much influence to the societies, it's because of the European Union. They say that they don't want the European Union. From the other point of view, also the leftists, they say that they don't want the European Union. But they don't say what they want. From one point of view, the fascists, they say that the Nazis, the fascists, they say that they like the nation. And the nation get destroyed by a conspiracy of Jews that they rule the world. Other point of view, the leftists, they say that they love the people, the societies, the poor people, but they get attacked by the neoliberal capitalism. In my point of view, both of them policies are popularism. For the fascists, they want to stay in their fields, in their areas, in their states, and with the help of the national capital, that they lost the fight with a multinational capital, wants to protect their privileges. So they want to have their own borders. For the leftists, the neoliberal capitalism is also an enemy that has to be stopped. But how? The answer is the same. Only if we can help the national capital, the national capitalists inside in our countries. This is an anti-capitalism ideas from both of these sides. And my critique to the left parties, left continues, like also if they get the power, if they be a government, they don't fight capitalism. They want a solution of social democratic way of 60s. But in this solution, we don't kill the fascist phenomenon. If we don't change the way of production, we do nothing. There is the problem of fascism. Antifa means to fight capitalism, and not only to fight it with anti. We fight capitalism means that we create our own ways of production, of behavior, of societies, of a lot of things, of everything. If we don't do that, we will face always the same phenomenon every, I don't know how many years, 50, 60. And this is I have to say, my small introduction, and now we can talk. Thanks.
Ja, hallo. Die dritte Runde der Antifa Night jetzt. For all not German speakers here. There is a group sitting here and there's a translator because we decided to make the speech and the discussion in Austrian language. So if somebody does not understand this, please join the team here.
There's some extra seats for English speakers. Everyone is happy, also alle, also versteht's eh alle jetzt wie Wienerisch. Ja, dann möchte ich euch mal alle herzlich da begrüßen und so halt. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke, dass ihr hergekommen seid hier in diese Räumlichkeiten des Ernst-Kirchweger-Hauses. für mich ungewohnt, irgendwie hier zu sprechen. Ich bin ein bisschen nervös, weil das irgendwie ich die ganze Freizeit hier verbringe und so halt irgendwie und viele bekannte Gesichter auch im Publikum schon entdecke. Und deswegen war ich so eine Stärkung kurz. Hardcore. Dank von also bei Höhepunkt irgendwie halt von der Begrüßung her ist jetzt mein Auftrag irgendwie halt, also wir sprechen hier für mehrere Leute irgendwie halt, sind quasi Delegierte jetzt von Höhepunkt Kollektiv und viele, viele Leute stehen dahinter in kleinen Handgriffen, die uns geholfen haben, viele haben viel gemacht, haben auch beide ganze Bücher übersetzt, also wir sind jetzt quasi jetzt die Delegierten, die jetzt sprechen für Höhepunkt. Wir möchten uns an dieser Stelle bedanken an alle Leute, die hier im Ernst-Kirchweger-Haus wohnen und die Leute, die hier aktiv sind, die sich von außen auch einbringen. Die Leute, die dafür sorgen, dass hier irgendwie schön warm drin ist, dass hier der Strom funktioniert. Und ja, ich bin froh, irgendwie, dass das Ernst-Kirchweger-Haus auch im Jahr 2014 noch lebendig und leibhaftig hier gibt und lauter denn je zuvor. Und nichtsdestotrotz möchte ich mich auch bedanken an die Generationen, die 1990 das ganze Haus überhaupt erst eröffnet haben und die zum Großteil jetzt nicht mehr hier wohnt und viele leider irgendwie halt. Die sind auch verschlungen und so halt. Viele Leute von 1990 sind eigentlich nicht mehr so wirklich aktiv und nicht mehr über. Aber trotzdem war es eine sehr harte und sehr kämpferische Generation, die das Haus auch erkämpft hat. Und des Weiteren möchte ich mich auch bedanken an die Generation von 2005, 2006, wo dieser Eigentümerwechsel vom EKH war, wo es eben Probleme gegeben hat, wo das Haus verkauft worden ist an so eine Neonazi-Gruppe unter Christian Machowitz, der ein eingetragenes Mitglied der ANR war, Aktion Neue Rechte. Und 2006, 2005 war eben auch noch eine sehr harte entscheidende Phase vom Ernst-Kirchweger-Haus und auch die Leute, die halt damals dabei waren, also auch ein großes Dankeschön an die Leute, dass man irgendwie auch das respektieren kann, dass es jetzt also seit 20 Jahren, 25 Jahren die EKH gibt. Ja, also wir haben heute Buchpräsentationen, nicht nur von Antifa in England, das wird der Hauptteil sein, aber wir haben, weil wir so groß motiviert waren und so und uns auf die Party schon so gefreut haben, noch zwei extra Bücher neu herausgebracht. Eines heißt Mai 68, die Subversion der Beleidigten und eines heißt Occupied London Nummer 5. Und da werden wir 5 Minuten jeweils für die zwei Bücher auch noch verwenden, bevor wir dann zum Antifa in England kommen. So weit irgendwie?
Ja, irgendwie, ich bin so auch super nervös, so viele Leute, also ich bin irgendwie erfreut und so, dass irgendwie echt so viel los ist und um auch meine Nerven irgendwie in den Griff zu kriegen, muss ich auch einen kleinen Schock nehmen. Ich habe noch ganz zittrige Hände, irgendwie gerade vorher 2 Mate getrunken, irgendwie, die mich irgendwie auch ganz irgendwie extra zittrig machen. Okay, für alle Leute, irgendwie, die es nicht kennen, irgendwie, wer wir sind, was wir machen, vielleicht eine kurze Einführung dazu. Bei Höhepunkt, was ist das? Bei Höhepunkt als solches ist entstanden aus, ja, aus diversen Gründen. In erster Linie halt irgendwie auch aus unserer Leidenschaft irgendwie für Bücher und vor allem aber aus unserem quasi Schwerpunkt, unserem kollektiven Schwerpunkt namens Propaganda, ist die Idee entstanden, Bücher zu machen. Wir haben vor 2 Jahren angefangen mit dem ersten Buch. Es gibt übrigens da hinten einen Tisch mit allen möglichen Sachen, die bis jetzt herausgekommen sind. Und das erste Buch war eben vor jetzt genau, ziemlich genau 2 Jahren Emilio Lussu, Theorie des Aufstands. Wir sind mittlerweile irgendwie mehrmals irgendwie durch Österreich gefahren und haben das Konzept und Bücher vorgestellt. Wir waren vor 1/2 Jahr in der Schweiz und haben eine Schweiz-Tour gemacht. Und de facto in Wien irgendwie ist es mehr oder weniger das erste Mal. Also einmal hat es irgendwie eine kurze Diskussion gegeben, eine kleine Diskussion in das Bäckerei. Aber es war relativ irgendwie kurzfristig oder da waren nicht irgendwie nicht so viele Leute da. Darum freuen wir uns besonders irgendwie heute Abend, Antifa Night, dass wir da mit dabei sind. Vielleicht irgendwie ein paar Worte zu Höhepunkt. Höhepunkt versteht sich als Propaganda, Kollektiv. Wir haben jetzt mittlerweile 12 Bücher herausgegeben, eben die alle da hinten liegen. Das anfängliche Konzept war, die Bücher gegen Spende zu vertreiben. Das haben wir die ersten 2 Jahre durchgezogen. Die Idee war, dass durch in den unterschiedlichen Infoläden, die es halt gibt, leider viel zu wenig in Österreich, dass es eine Aufwertung dieser Räume passieren soll, dass, jetzt, dass diese Dinge exklusiv vertrieben werden. Es hat sich irgendwie herausgestellt für uns jetzt, dass wir mit dem Vertrieb große Probleme haben, weil irgendwie das Spendenkonzept halt über Internetvertrieb oder über Buchhandlungen sich irgendwie als schwierig herausstellt. Also wir behalten es eh nach wie vor irgendwie bei, gerade in Momenten wie diesen, weil wir selber Büchertische machen und so. Die Idee ist halt irgendwie mit der Logik des Buchmarkts zu brechen und für jedes Buch irgendwie 5 zu geben, egal ob dick oder dünn. Aber es ist sehr flexibel, also wenn Leute, die wenig Geld haben oder kein Geld haben, sollen weniger geben. Leute, die das Projekt unterstützen wollen oder mehr Geld gerade haben, freuen wir uns irgendwie über solidarische Beiträge. Ja, eben, wie gesagt, diese 12 Bücher, die da hinten liegen, das ist der Stand bis jetzt. So viel irgendwie zum Rahmen, irgendwie, warum wir das machen, wie wir das machen, und the future is unwritten. Aber um jetzt zum Thema Antifa zu kommen oder langsam zum Thema Antifa zu kommen, haben wir uns irgendwie gedacht, irgendwie nach irgendwie unsere für diese Party, für diese Veranstaltung, für diese Diskussion extra vorbereiteten 3 Bücher kurz anzusprechen.
Ja, dann werde ich ganz kurz anfangen mit diesem neuen Knaller von Maurice Brinden, Mai 68, die Subversion der Beleidigten. Wir sind draufgekommen, also wir haben unseren Schwerpunkt jetzt immer ziemlich viel über Frankreich gehabt, wir haben Texte aus dem Französischen übersetzt, wir haben viel zur revolutionären Geschichte Frankreichs schon veröffentlicht, also die Lebensgeschichte des anarchistischen Diebes Alexander Marius Jacob. Wir haben publiziert über die Bonneau-Bande, die also anarcho-individualistische Gruppe, die 1912 den historisch ersten Banküberfall gemacht hat mit einem Auto aus Fluchtfahrzeug. Und wir haben über die Gruppe Socialism ou Barbarie auch publiziert, also die Gruppe von Cornelius Castoriadis, die in den 50er, 60er Jahren sehr wichtig war, eben auch zur Vorbereitung des Mai 68 in Frankreich, die eben theoretisch sehr einflussreich war. Und wir haben auch die Oskangascheros komplett übersetzt. Da waren alle wieder vor einer Woche auf Indymedia ein Buchkapitel auch von einer anderen Gruppe übersetzt. Und das ist ebenfalls in diesem Oskangascheros-Band schon enthalten. Und um vielleicht in Frankreich ein bisschen in diese Richtung weiterzumachen, haben wir uns gedacht, irgendwie halt, ist einfach wichtig zu wissen, was war 68. Bei den Uni-Besetzungen vor 4 Jahren war das überall in der Uni drinnen hingeschmiert und so, also hingeschrieben. Fuck 68, fight now. Es ist immer noch ein zentraler Bezugspunkt für alle revolutionären, sozialrevolutionären Kämpfe. Heutzutage, das 68 ist irgendwie auch durch diese Generation, diese Post-68er oder diese alten, meistens Männer, meistens weiße Männer, die dann immer im Fernsehen sprechen. Es gibt viele prominente Figuren, Daniel Cohn-Bendit, Joschka Fischer etc. Viele haben auch irgendwie einen komplizierten Lebensweg hinter sich. Aber Mai 68 ist immer noch ein zentraler Bezugspunkt. Und der Mai 68 in Paris, darüber muss man einfach Bescheid wissen. Das ist einfach ein Basiswissen für alle, die sich irgendwie beschäftigen mit sozialer Veränderung. Das hat angefangen mit Studentinnenproteste, mit Straßenschlachten im Quartier Latin, rund um die Sorbonne, das historische Universitätsviertel in Paris. Ist auch wunderschön dort irgendwie heute noch, kann man mal vorbeischauen, wenn man mal dort ist. Und hat sich dann ausgeweitet zu einem Generalstreik, wo halt 6 Millionen Menschen, Arbeiter, Arbeiterinnen, die Arbeit niedergelegt haben, und die Regierung wurde gestürzt, und es war halt ein Monat irgendwie voll eine Paris hat geblüht wirklich und so halt, und es ist eben diese revolutionäre Leidenschaft, die in Frankreich eben historisch auch schon bedingt immer schon da war und die in Europa vielleicht irgendwie nicht einmalig ist, aber doch irgendwie heraussticht, wenn man die verschiedenen Sprachräume oder so anschaut und so halt, ist Frankreich halt immer noch irgendwie theoretisch und praktisch, also irgendwie eine Messlatte oder irgendwie etwas, woran man sich orientieren kann. Ja, so viel zum Mai 68. Also es ist eine Perspektive geschrieben eines englischen quasi Touristen, der selber in einer autonomistischen Gruppe, also einer anarcho-syndikalistischen Gruppe, damals irgendwie aktiv war und der dann aus London gleich nach Paris gefahren ist, losgegangen ist und dort als Zeitzeuge 2 Wochen dabei war und einfach irgendwie erzählt, was er erlebt hat, wie es ihm gegangen ist, was er gesehen hat. Es sind wirklich irgendwie auch Demos beschrieben, wie die Demos strukturiert waren, und es sind vor allem auch diese internen Kämpfe beschrieben, wo eben die stalinistische, kommunistische Partei Frankreichs wirklich Schlägertruppen dann quasi auf die Studenten losgehetzt hat, wo wirklich historische Entscheidungen waren, irgendwie 500.000 Menschen auf der Straße, 1 Million Menschen auf der Straße, das Volk will die Revolution und so halt, und dann gibt es halt irgendwie interne Machtkämpfe, und es gibt eben interne Auseinandersetzungen, die dann viel von der Dynamik einfach herausgenommen haben und viel von dem revolutionären Impuls einfach gebrochen haben, wo die Polizei und die herkömmliche konservative Politik, damals war Charles de Gaulle noch an der Macht, und der ist dann eben auch gestürzt worden, eigentlich schon eigentlich besiegt waren und dann eben die internen Schranken und die sogenannten Linke, die linke Parteipolitik eigentlich die größere Schranke war und dann eigentlich zur Befriedung irgendwie einen sehr starken Anteil gehabt hat, um diese ganze Bewegung wieder zu befrieden und die Studenten wieder in die Unis reinzutreiben und die Arbeiter wieder in die Fabriken reinzutreiben. Und insofern kann man auch 40 Jahre nach dem Mai 68 irgendwie noch viel lernen davon. In Wien war das irgendwie kein so ein richtiger Sturm. In Wien war das so ein Neinlüfter, es hat, glaube ich, zwei Demonstrationen gegeben. Und bei einer Demonstration wurden noch ein paar Scheiben eingehaut. Das war eine Demonstration gegen den Vietnamkrieg. Aber prinzipiell ist in Wien irgendwie das ganze Jahr 68 vor allem bekannt für den Wiener Aktionismus. Mit dieser Performance, wo im Hörsaal 3 von Nick damals irgendwie honoriert worden ist und irgendwie hingeschissen worden ist von diversen Künstlern wie Groß und Nitsch. Und es war irgendwie in Wien schon noch ein kultureller Aufbruch, aber es war nicht so ein politisches Jahr, wichtiges Jahr war es überhaupt nicht. Es war damals ziemlich eigentlich ein ruhiges Jahr und bis auf zwei Demonstrationen irgendwie. Aber wie gesagt, irgendwie halt Maurice Brinden, Mai 68, die Subversion der Beleidigten, es ist wirklich schnell zu lesen, es ist sehr spannend und so halt. Und wir versuchen bei den meisten Büchern irgendwie nicht diesen akademischen Anspruch irgendwie halt zu haben, sondern irgendwie klare Fakten zu haben von Leuten, die halt irgendwie was zu sagen haben und die auch dann schnell und hoffentlich auch spannend irgendwie dann lesen können. Und es ist eben auch dieser Propaganda-Anspruch bei den Books, dass wir halt keine akademische Gruppe sind, sondern irgendwie Bücher machen wollen, die die Leidenschaft auch irgendwie die Menschen damals empfunden haben, irgendwie halt weiter transportieren.
Ich muss irgendwie noch gucken, es werden immer mehr Leute, also irgendwie noch irgendwie einen kurzen Warm-up.
Ja, die Flasche ist weg nachher, wenn du weitermachst, das ist ja Katastrophe. Also.
Also dieser Warm-up-Trink irgendwie nicht nur, weil wir irgendwie wegen der Masse an Menschen hier, sondern auch irgendwie, weil wir gestern eine lange, lange Partynacht gehabt haben, aber vor allem auch, weil wir die letzten Wochen oder vor allem die letzten Tage irgendwie schlaflos verbracht haben, um dieses Ding hier noch fertig zu machen, mit dem wunderschönen Cover.
Es heißt
Stimmen des Widerstands, das Durcheinander dieser Tage, und ist von Occupied London. Und dazu irgendwie noch ganz kurz ein paar Worte, bevor wir zum eigentlichen Thema Antifa kommen. Occupied London wird sicher vielen hier ein Begriff sein. Occupied London haben sich irgendwie gegründet mit der Herausgabe ihres ersten Journals, also ihrer ersten Publikation. Das ist jetzt die Nummer 5. Im März 2007 haben sie das erste Occupied London Magazin herausgegeben. Dann sind irgendwie die nächsten Jahre sind 4 weitere Bücher gefolgt und das vierte Journal von Occupied London war gerade irgendwie vor der Herausgabe alles irgendwie einen großen, großen Knall gemacht hat, der irgendwie durch ganz Europa gedrungen ist. Die Hinrichtung von Alexandros Grigoropoulos in Exarchia in Athen. Dieses Ereignis hat irgendwie nicht nur Griechenland, sondern irgendwie uns alle erschüttert. Also mehr dazu eh gleich nachher. Aber vor allem auch Occupied London. Also sie waren gerade dabei, das vierte Journal herauszugeben, als irgendwie die Schüsse gefallen sind und Griechenland die Revolte begonnen hat. Und sie haben zeitgleich, also es war am 6. Dezember und 2 Tage später, haben sie einen Blog herausgegeben, den auch sicher viele kennen werden, kennen. From the Greek Streets.
Also das heißt Blog occupiedlondon.org und ist irgendwie eine zentrale Informationsquelle für viele Leute, die sich mit den sozialen Kämpfen da in Griechenland auseinandersetzen. Das ist ein Blog, der viele aktuelle Demonstrationsberichte, Bekennerinnen schreiben, übersetzt und so halt Fotos irgendwie. Und immer wenn Generalstreik ist und so die letzten Jahre, war das irgendwie eine verlässliche Informationsquelle jenseits der Massenmedien, weil halt die Desinformation, die halt von die Presse oder der Standard oder so halt irgendwie, das sind immer nur die halben Wahrheiten. Und viele, viele Leute haben irgendwie halt das Einzige, die halt nicht Griechisch können, die haben dann auf diese englischsprachige Homepage zurückgegriffen. Blog occupiedlondon.org ist sicher einer der weitverbreitesten anarchistischen Homepages überhaupt, neben vielleicht in den Mediaprojekten diversen und so halt, sicher eines der bekanntesten Sachen weltweit.
Also sie haben eben diesen Blog gemacht und dadurch irgendwie ist ihre Publikationstätigkeit ein bisschen in den Hintergrund gegangen. Sie haben 2011 das Buch herausgegeben, Revolt and Crisis in Greece, was über die Situation in Griechenland das zentrale Buch ist, nach We Are an Image from the Future, das sind irgendwie zwei, das eine wurde auf Deutsch übersetzt, das andere nicht, also sind irgendwie diese zwei zentralen Bücher über Griechenland. Und ja, 2008 ist einige Zeit her, die Leute von Occupied London haben sich entschieden, ein letztes Journal zu machen, was im Herbst 2013, also im November konkret, herausgekommen ist. Und das ist genau eben dieses Ding hier. Um was geht es irgendwie? Vielleicht noch ein paar Worte ganz kurz dazu. Es geht halt um die, nennen wir sie, Ära der Aufstände, in der wir uns gerade befinden, die vielleicht irgendwie mit den Riots und den Banlieues in Frankreich bis hin irgendwie zu dem für anarchistische Bewegungen zentralen Moment des Dezember 2008 ihren Ausgangspunkt genommen hat. Und seitdem ist viel passiert. Wie alle Leute wissen, arabischer Frühling, Bipapo,
Occupy Indignados,
Türkei. Und das hier ist ein Sammelband mit 12 Texten, die die Ära der Aufstände beleuchten, aus einer urbanistischen Perspektive teilweise. Also es gibt halt irgendwie einen Rundflug mit einem Hubschrauber von den kolumbianischen Kokafeldern bis zum Tränengas des Taksimplatzes bis zu Maribor. Also es sind ja einfach die aktuellen Sachen, werden angesprochen. Wir finden das Buch irgendwie interessant, spannend. Das war der Grund, warum wir es herausgegeben haben. Und wir freuen uns super, dass wir das irgendwie noch zum Thema Antifa, was ein bisschen abschweift, aber dass wir dieses Buch irgendwie noch hier und heute jetzt euch präsentieren können. Aber kommen wir jetzt irgendwie vielleicht zum Punkt, irgendwie, der angekündigt ist. Also wir erzählen gern Geschichten und so. Aber das Thema ist Antifa und kommen wir auf das zu sprechen.
Ja, das ist eben auch das neue Buch. Der Anlass für diesen heutigen Abend irgendwie war eine Buchpräsentation. Nochmal, also ich würde begrüßen von Essen auch danke an die Leute von Politik. Politdisco Weisel, die ja jeden Donnerstag ist ihr Diskussionsforum und es sind immer verschiedene Themen, irgendwie jeden Donnerstag ein regelmäßiger Termin. Man kann da immer herkommen, es gibt meistens was zu essen auch und manchmal Filme, manchmal sind Leute eingeladen von anderen Städten. Und danke ans Politdisco Weisel, die uns hier eingeladen haben quasi und die diesen ganzen Abend halt quasi erst initiiert haben mit dieser Einladung. Und diese Einladung war aufgrund des Buches Antifa in England. Es sieht so aus und so, man kann sich hinten am Infotisch anschauen. Und ist in der Band 1 von einer Trilogie, die drüben in den nächsten Monaten, wir arbeiten schon an weiteren Übersetzungen, Band 2 und Band 3 heraus. Dieser Band 1 ist von Steve Tilsey, ein Aktivist, der in den 70er und 80er Jahren in Manchester aktiv war. Und ja, zuerst vielleicht noch irgendwie halt zur Sprachpolitik, oder?
Ja, das ist ein guter Ding. Ja, aber
immer irgendwie Schluss.
Also,
für uns war es irgendwie ganz wichtig, irgendwie auch zu diesem Zeitpunkt das jetzt zu präsentieren. Antifa ist immer ein großes Thema und so halt. Antifa in Wien ist ein bisschen ein von einzelnen Gruppen irgendwie halt, wie soll man sagen, schon ein Signalwort oder ist irgendwie schon belegt irgendwie von gewissen Gruppen, die jahrelange Kontinuität teilweise haben, die eine gewisse Form von Antifa-Politik machen. Wo natürlich irgendwie jeder seine private Meinung dazu hat, wie gut oder schlecht das ist irgendwie. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt keine Kritik an Antifa in Wien und so wie es ist, sondern wir zeigen einfach irgendwie halt Antifa in England, wie das dort abläuft. Uns ist dann aufgefallen, dass da ein riesen Unterschied ist zu Antifa in Wien. Wir haben auch irgendwie im Juni eine Buchstour gemacht irgendwie mit einer Band aus Manchester namens Class Actions und das sind auch antifaschistische Kompanieros, die Hip-Hop machen, also klassenbewussten Hip-Hop machen, heißen auch Class Actions. Und durch diese Konzerttournee ist eigentlich das Ganze jetzt entstanden, dass wir uns auch ein bisschen irgendwie halt über den Tellerrand hinausbewegen müssen und auch schauen müssen, was auf dieser komischen Insel da abläuft, zumindest Antifa-mäßig. Es ist insofern interessant, weil Antifa dort irgendwie ein total anderes Konzept ist. Es ist halt sehr klassenbewusst, es ist sehr proletarisch geprägt, es ist halt nichts Akademisches, es ist irgendwie eine Arbeiterinnenbewegung. Und es fängt dann an mit den 70er Jahren, mit National Front, das ist irgendwie ein Begriff, den wir hier wahrscheinlich eh auch kennen alle, geht dann weiter mit dem Widerstand gegen die British Nationalist Party und im zweiten Band wird dann noch behandelt Blood and Honor, das Netzwerk, irgendwie, was auch in England entstanden ist, die Band Screwdriver, wird sicher viel ein Begriff sein, Ian Stewart, der Leadsänger, der dann irgendwie besoffen mit dem Auto gefahren ist und sich in einen Baum gelegt hat. Combat 18 sind so Stichworte, die über ganz Europa, die ganze Welt dann irgendwie verbreitet worden sind, die alle den Ursprung haben in England. Und das sind Probleme wie Blood and Honor, das sind Netzwerke, die heute noch existieren, die halt irgendwie ein Rockmusik-Business da übernehmen und sich da einfach finanzieren damit und irgendwie ihre rechtsradikale Politik da über Plattenverkäufe finanzieren. Das ist alles ein Ursprung in England. In den 70er Jahren hat es angefangen mit dem Widerstand gegen die National Front. Das waren große Demonstrationen, Aufmärsche mit bis zu 1000 Teilnehmern auf der rechtsradikalen Seite. Und wirklich militanten Gegendemonstrationen sind auch Leute gestorben teilweise. Also Antifaschisten sind umgebracht worden in den 70er Jahren. Es waren auch ganz harte Kämpfe. Und es ist auch zum Unterschied zu heute sehr sichtbar in diesem Buch auch, wie uns unsere Genossen von Class Actions vermittelt haben, dass es heutzutage komplett anders ist. Heutzutage ist alles kameraüberwacht. Dass die Fußballbewegungen, wie halt diese mit der Tragödie im, spätestens im Heselstadion und danach noch in, wo war das zweite Stadion? Ich glaube 1989 war noch eine Katastrophe mit 80 Toten in
Wembley. Wembley.
Wie das heißt? In Sheffield. Da war auch eine Massenpanik und sind nochmal 80 Leute gestorben in einem Fußballstadion. Daraufhin wurde das ganze Fußballsystem umgebaut, die Premier League wurde gegründet. Und also auch durch den IAA-Terror befördert und so halt ist London, oder England, das Land, wo am meisten Kameraüberwachung halt, wo das Konzept der Kameraüberwachung überwacht und stattfindet, das erfunden worden ist. Insofern hat sich die Antifa-Politik auch sehr, sehr verändert. Und die Form von Straßenschlachten, von Schlägereien auf der Straße ist heutzutage einfach so nicht mehr möglich, weil in ganz England irgendwie wirklich ein aufgerüsteter Polizeistaat ist, der mehrere Kriege gleichzeitig führt in der ganzen Welt. Und ja, der erste Partner ist von der USA irgendwie halt. Und insofern ist es auch eine Zeitreise in die Vergangenheit von England, in Wien, wo es halt noch aktuell noch nicht so kameraüberwacht ist, obwohl es auch in den letzten Jahren total gewachsen ist, ist es noch ein bisschen anders die Situation. Ja, das ist einmal ein Punkt. Das nächste ist.
Ja, ich meine, die Sache ist halt irgendwie, warum wir als Anarchisten, anarchistisches Kollektiv irgendwie so etwas machen, ist eine große Frage. Und die andere Sache irgendwie, gerade irgendwie zu diesem Buch ist, dass es halt ein Buch ist, geschrieben von der Perspektive eines Arbeiters, eines Lads, eines Teil der Working Class. Das heißt, es ist im Original im tiefen
Mancunian Slang.
Mancunian Slang. Und jede Übersetzung stellt sich irgendwie, also eine, das Thema Übersetzen ist, wäre wieder ein eigenes Thema, das wollen wir jetzt eigentlich nicht anschneiden. Aber generell bei Übersetzungen stellt sich die Frage, wie ist es irgendwie möglich zu übersetzen und wie ist es irgendwie, wie kann es irgendwie funktionieren, dass eine Sprache der 70er Jahre der Arbeiterinnenviertel von London oder von Manchester, wie kann diese Sprache irgendwie übertragen werden? Und wir haben lange darüber nachgedacht und wir haben dieses Buch ins Wienerische übersetzt. Das hatte diverse Gründe, über die du vielleicht ein paar Punkte sagen magst.
Ja, wir haben jetzt irgendwie, auf einiges Unverständnis gestoßen ist und einzelne Wörter enthalten sind, die halt irgendwie einen wienerischen, proletarischen Dialekt, einen ostösterreichischen Dialekt, also das kommt einfach drinnen vor, der zum Beispiel in Westösterreich überhaupt nicht verstanden worden ist. Also in Innsbruck gibt es ganz andere Ausdrücke, so wie zum Beispiel Kracherl, das ist einfach ein antialkoholisches Softdrinkgetränk, das ist in Innsbruck oder in Tirol oder im Westen Österreichs überhaupt nicht verbreitet. Insofern haben wir jetzt noch eine Beilage dazu gemacht, die wir heute, wo noch ein bisschen unsere Sprachpolitik auch erklärt wird und ja, die man in der Zeit vielleicht irgendwie zusammenlesen muss. Viele Menschen sind immer verwirrt, irgendwie, ja. Wenn wir irgendwie versuchen, eine Sprache zu verwenden, die halt nicht akademisch ist, sondern eine Sprache zu verwenden, die wir auch in unserem Alltag verwenden, mit unseren Nachbarinnen, mit unseren Kindern, mit irgendwie in unserem Alltag einfach verwenden. Ja. Wir wollen irgendwie diesen Elfenbeinturm des Bücherwissens, das eigentlich irgendwie immer assoziiert wird mit Universitäten, sehr oft irgendwie auch was Arbeiterinnengeschichte oder was irgendwie die Geschichte von anarchistischen Kämpfen betrifft, ist das irgendwie sehr oft ein sehr akademischer Diskurs. Und mit diesem Diskurs, das finden wir das zentrale Element der Isolation einfach so. Oder? Dass immer viele Leute, die irgendwie in unserer Szene, in unserem Leben aktiv sind, alle studieren und dadurch irgendwie sich komplett anders ausdrücken und einfach es ihnen schwerfällt, einen Kontakt zu machen mit mit Arbeiterinnen, mit der Bevölkerung, weil halt die ganze Uni-Szene, halt die Uni, die Leute, die Möglichkeit haben, die Privilegien haben, sich ein Studium überhaupt leisten zu können oder die Möglichkeit haben zu studieren, einfach nur 5% sind der Bevölkerung. Und die 95%, die wir halt sind, also haben eine Universität noch nie betreten. Und das ist einfach die Mehrheit, das muss man akzeptieren, das ist ein Faktum. Insofern haben wir versucht, mit unserer Sprachpolitik uns ein bisschen in diese Mehrheitsgesellschaft irgendwie vorzuwagen und verwenden eben diesen ostösterreichischen Dialekt, der als typisch wienerisch teilweise wahrgenommen wird. Also das Wienerische zeichnet sich aus irgendwie als Dialekt, irgendwie, dass eben sehr viele Worte aus dem Jiddischen immer noch vorkommen, weil in Wien die deutschsprachige Stadt war mit der größten jiddischen Gesellschaft oder mosaischen Gesellschaftsanteil bis 1938. Und es waren ja in den 30er-Jahren 200.000 Menschen, Juden und Jüdinnen, die in Wien gewohnt haben. Das hat sich dann sehr, sehr, also in 7 Jahren Anschluss oder Besetzung durch die Wehrmacht während des Dritten Reichs irgendwie auf null reduziert. Und erst nach 45 irgendwie ist es mittlerweile so, dass irgendwie 7.000 Menschen aus den Juden und Jüdinnen wieder in Wien leben. Das Jiddische als Sprache, was in Wien eine Standardsprache war, wie Serbokratisch heute oder wie Türkisch heute. Jiddisch war eine Standardsprache in Wien, es hat mehrere Tageszeitungen gegeben, Wochenzeitungen, Radiosendungen, alles Mögliche. Das ist insgesamt durch den Shoah und durch den Holocaust mehr oder weniger ausgelöscht worden. Es gibt, glaube ich, in New York noch eine Radiostation, die noch auf Jiddisch sendet. Und es gibt noch in New York eine Wochenzeitung, die auf Jiddisch publiziert wird. Aber im Großen und Ganzen ist Jiddisch als Sprache eher die Sprache des aschkenasischen Judentums im Zweiten Weltkrieg durch die Shoah, durch die Deutschen und ihre willigen Helfer aus Österreich ausgelöscht worden. Im Wienerischen haben viele Dialektausdrücke noch überlebt, sind immer noch da. Wenn zum Beispiel ein Nepochant bedannt ist, dann wird er jeden Zores und jedes Verhö meiden, um nicht Meier zu gehen, um lieber mit seiner Mischwoche und seinen Haberern in Beisel zu tschechern. Also, wer es nicht verstanden hat, es gibt dann die Auflösung im Bios. Auf jeden Fall solche Ausdrücke, Dinge, Mores, Lehren und so, das sind auch Sachen, die einfach jetzt, ich kenne es als Alltagssprache, ich weiß nicht, wie so aufgewachsen, ich habe das irgendwie immer schon immer gehört und so. Also wir haben solche Wörter auch in unseren Publikationen immer wieder drinnen und das ist dann oft irgendwie verwirrend für die Leute, also sie verstehen es dann teilweise nicht. Da kommen so Fragen, ja, Bahö, was ist denn das für eine Abkürzung? Und da fragst du, Abkürzung? Und dann kommt die Antwort. Na Ö, das steht doch für Österreich. Und insofern Bahö als namensgebendes, für Bahö Buch sind wir als namensgebendes Ding und so. Wisst ihr alle, was Bahö heißt? Ja, wisst ihr alle, das ist super. Bahö ist irgendwie Theater auf der Straße, also irgendwie ein Wickel oder irgendwie, du hörst irgendwie eine Streiterei auf der Straße und du weißt nicht genau, was für eine Art von Streiterei das ist. Es ist einfach in die Werke verschossen. Also in der Aufstand oder in das Unruhige ist irgendwie was Unbefindliches, wo du nicht genau weißt, was nicht genau abgeht und so. Das ist laut und du bist interessiert und irgendwie und fragst dann, was das ist. Ja, des Weiteren in unseren Publikationen, wenn wir schon bei der Sprachpolitik sind, haben wir das scharfe S getötet. Also die deutsche Sprache zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr kompliziert ist, viele Fälle gibt und so weiter, viele Vergangenheitskonstruktionen und ganz anders als Spanische, wo die ganze Grammatik viel leichter ist, ist es einfach eine Hürde für Menschen, die nach Wien kommen, ja, um diese Sprache korrekt zu sprechen, musst du extrem viele Sprachkurse machen und das ist einfach irgendwie total nicht notwendig einfach. Ja. Also man kann irgendwie reden und man versteht sich dann irgendwie, man braucht nicht diesen super Ordnungswahrnehmer und diese Korrektheit. Und das scharfe S ist irgendwie auch so ein Ding, was komplett unnötig ist. Ja. In der Schweiz wurde 1904 das scharfe S schon getötet und es gibt sich nur in der Schweiz seit 1904 und in Liechtenstein auch nicht. Und seit 1904 ist die offizielle Schreibweise mit Doppel-S. Alle Wörter, die bei uns scharfes S beinhalten, werden dort einfach mit einem doppelten S geschrieben. Und wir haben uns dann in der Schweiz orientiert, wo wir wirklich irgendwie logisch gefunden, wie wir auch dort waren, wie wir unsere Überhöhbuchs dort präsentiert haben, haben uns alle angeregt drauf und so. Und ja, das ist einfach ein logischer Schritt, irgendwie einmal anzufangen. Und die Sprache, etwas Lebendiges, ist irgendwie auch ein Spiegelbild von Kämpfen.
Das ist zum Beispiel auch das Splitting, das Geschlechtersplitting, in den letzten 10 Jahren erst aufgekommen in Wien. Mittlerweile ist es irgendwie Standard, das wird auf der Uni, die Professorinnen reden bei den Vorträgen und Splitting permanent. Das war auch ein harter Kampf, das ist irgendwie, also nicht permanent, aber halt doch irgendwie zum großen Teil. Aber es ist auch ein harter Kampf in der Sprachpolitik einfach gewesen, von, sehr stark getragen von der feministischen Bewegung. Und Sprache ist irgendwie was Lebendiges und spiegelt auch unser politisches Bewusstsein wieder. Und insofern halt irgendwie ist es schaffe es irgendwie auch etwas, was man eigentlich vermeiden kann. Um halt irgendwie die Barrieren des Deutschlernens oder des Deutschlernens irgendwie halt zu durchbrechen. Wir verwenden auch für unsere Korrekturlesungen, die doch stattfinden, auch wenn man es manchmal nicht glaubt, weil wir haben, glaube ich, sehr viele Rechtschreibfehler. Wir verwenden das österreichische Wörterbuch in der 52. Auflage. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit mehr. Ich habe heute in der U-Bahn noch ein paar Schulkinder getroffen, aus Favoriten, und habe sie gefragt, was für, weil ich das in der Hand gehabt habe und so, ja, ob sie von der Schule kommen und so, und ob sie das kennen, das Wörterbuch. Und der eine sagte mir nein. Er ging ins Gymnasium und im ersten Gymnasium hat er den Duden geschenkt bekommen vom Staat. Als offizielles Wörterbuch irgendwie den Duden in der westdeutschen Variante. Der Duden hat es irgendwie nach 45 in zwei Varianten gegeben, in der DDR einen ostdeutschen Duden und einen westdeutschen Duden. Die DDR ist, wie wir alle wissen, 1990 irgendwie überrannt worden und irgendwie in dem Prozess der irgendwie euphemistisch als deutsche Wiedervereinigung irgendwie halt umschrieben wird. Also in diesem aggressiven Akt irgendwie halt irgendwie der Durchsetzung von deutsch, was ich was, imperialistischen Ansprüchen. Also der Ostduden also gibt es nicht mehr, jetzt gibt es immer den Westduden. Und das zweite Kind war in der Hauptschule und hat gesagt, in der Hauptschule haben sie das österreichische Wörterbuch bekommen. Und der Duden ist irgendwie die offizielle, für alle Ämter und für alle staatlichen Stellen in Deutschland das offizielle Wörterbuch. Und in Österreich ist eben das offizielle Wörterbuch, die offizielle amtliche Schreibung im österreichischen Wörterbuch festgelegt. Das ist ein Resultat, dass es so ist, des Zweiten Weltkriegs. Also die Rote Armee und viele andere haben viele Märtyrer gegeben und so, viele Millionen Menschen sind gestorben, dass es so ist. Das ist 1950 irgendwie, während der 10 Jahre, wo halt die Befreierinnen noch irgendwie in Österreich waren, bis 1955, ist 1950 die erste Auflage erschienen vom österreichischen Wörterbuch als Teil der Re-Education, als Teil irgendwie halt um diesen österreichischen Staat quasi irgendwie ans Leben zu befördern. Und das Teil irgendwie als Resultat einfach der militärischen Niederlage des Dritten Reichs. Also man kann drehen und wenden, wie man will. Also diese Grenze ist da. Und das österreichische Wörterbuch, ja, ist. Heutzutage ist es halt so, dass im Gymnasium, also das so ist, dass die Kinder im Gymnasium, die ins Gymnasium gehen, kriegen das deutsche Wörterbuch automatisch schon irgendwie geschenkt vom Staat. Und in der Volksschule und in den Hauptschulen ist es so, dass noch das österreichische Wörterbuch verwendet wird. Ist für mich eine Frage, warum das so ist, warum jetzt wieder irgendwie langsam auch über diese Art und Weise so die Resultate des Zweiten Weltkriegs in Frage gestellt werden. Auf jeden Fall unterscheidet sich das auch in vielen, vielen Wörtern. Und wir verwenden halt irgendwie, ja, das Standardwörterbuch und haben deswegen auch Ausdrücke drinnen, die halt für Wiener Ohren korrekt und richtig klingen und teilweise halt nach Duden-Diktion halt einfach falsch sind.
Zur Sprachpolitik.
Ja, vielleicht noch ein Schmankerl über die Geschichte des österreichischen Wörterbuches. Das ist mir heute ein Anliegen, wenn ich schon mal erwähnen darf. Nach dieser Wiedervereinigung, also nach dieser Übernahme der DDR durch die BRD und ist 95 irgendwie die Abstimmung gewesen in Österreich über den EU-Beitritt und damit einhergehende partielle Aufgabe auch von Kompetenzen, von nationalstaatlicher Souveränität, dass er auch darin gemündet hat, dass jetzt die Währungspolitik quasi in Frankfurt gemacht wird, also die österreichische Währungspolitik existiert nicht mehr. Das ist ja jetzt in Frankfurt in der Europäischen Zentralbank und der Chef ist ein Deutscher. Also nach 1990, nach diesem Zeitenwechsel, ist das jährlich erscheinende Buch, das ist eigentlich jedes Jahr oder manchmal jedes zweite Jahr rausgekommen, also das ist die 42. Auflage. Aber nach 1990, eben auch mit diesen EU-Abstimmungen 1995, war eine 8-jährige Pause. Also war so viel Stabilierung in Österreich, als auch in der Redaktion von diesem österreichischen Wörterbuch, dass sie 8 Jahre dann überhaupt nicht mehr gewusst haben, ob es weitergeht, ob sie jemals wieder eine neue Auflage haben oder ob sie einfach nur mit den Duden verwenden werden. Also war eine 8-jährige Pause, aber dann ist sich entschieden worden, dieses Projekt überhaupt weiterzuführen. 1950 bei der Gründung, bei der ersten Herausgabe, so sagen, dass kommunistische Menschen auch da dabei waren, von der KPÖ damals, die damals noch eine Partei war, und eben auch Juden dabei waren, wie Otto Landein, möchte man reden und so, halt, als ein verfolgter, bestrittener Reichs irgendwie, der dann wieder nach Österreich zugekommen ist und eben dann auch in der Redaktion drinnen war. Und in den 70er, 80er Jahren war der einzige Kontakt, den die Redaktion vom Österreichischen Wörterbuch gehabt hat, war mit dem Ostduden, also sie haben nur mit dem DDR-Duden kooperiert. Und in den 70er, 80er Jahren hat es eben einfach vier Varietäten gegeben. Es hat Schweizerdeutsch gegeben, Westdeutsch, Ostdeutsch und Österreichisch. Und ja, es ist eine Erinnerung an die Vergangenheit. Und werden wir schauen, wie das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dann weiter ausschaut.
Wie vielleicht das Thema irgendwie, also wir haben es vielleicht irgendwie weit ausgeholt, ist irgendwie sehr speziell irgendwie auch diese Sprachvarianten. Im Endeffekt geht es darum, die Bücher sollen verstanden werden, sind halt irgendwie, ja, für irgendwie, da wir irgendwie gerade konfrontiert worden sind oder viel nachgefragt worden ist über das, vielleicht irgendwie diesen kleinen Exkurs.
So, dass auch das Buchkollektiv bei Ö-Buch zum Beispiel sich nicht über staatliche Sponsorgelder finanziert. Insofern sind wir angewiesen auf eine solidarische Bewegung, auf Leute, die unsere Bücher lesen und auf Leute, die auch vielleicht irgendwann einmal ein großes Erbe angetreten haben von der Oma oder vom Opa oder sonst irgendwas und vielleicht einmal auch irgendwie einen Schein oder einen größeren Schein einmal in unsere Spendenkasse reinfallen lassen. Wir würden uns sehr freuen darüber. Es ist so, dass wir irgendwie auch Investitionen gehabt haben in den letzten eineinhalb Jahren, dass wir die ersten drei Bücher in Osteuropa gedruckt haben, so wie alle linken deutschsprachigen Verlage das fast praktizieren. Das sind die innerliche Arbeit, das Layout, die Entscheidungen, was hier publiziert wird, die werden in Wien getroffen, von vielen linken Verlagen gedruckt, die Arbeit dann irgendwie an der Maschine stehen und das Repetitive, das machen dann die Menschen in Osteuropa, wo natürlich die Bezahlung viel geringer ist und wo dann teilweise gewerkschaftliche Rechte einfach nicht so in dem Ausmaß vorhanden sind wie in Österreich. Wir finden, das ist irgendwie ein Teil der wirtschaftlichen Apartheid fast. Das ist immer noch so, dass irgendwie dieser eiserne Vorhang irgendwie unterschneidet. Da gibt es halt irgendwie, die Leute halt die hakeln und die anderen tun halt die linken Bücher über Gewerkschaftspolitik vertreten und lassen es dann von Leuten drucken, die genau diese gewerkschaftlichen Rechte gar nicht haben. Also insofern haben wir am Anfang irgendwie das auch so gemacht, dass wir in Osteuropa gedruckt haben und dann haben wir uns irgendwie in den Spiegel geschaut und haben gesagt, nein, das können wir nicht machen und haben irgendwie unser eigenes Druckkollektiv auch aufgebaut. Und haben dadurch auch viele Investitionen gehabt in Druckmaschinen, Schneidemaschinen, Rüttel, alles Mögliche. Und ja, unsere finanziellen Ressourcen sind halt irgendwie auch irgendwie enden wollend. Insofern freuen wir uns auch auf diesen Abend und so halt. Und es tut mir leid, dass man nicht alles irgendwie hat verschenken können und die große Freibierpartys machen können und so halt. Insofern ist irgendwie euer Kommen hier und euer uns zuhören und vielleicht irgendwie das eine oder andere lesen und das eine oder andere Bier trinken oder einen Cocktail trinken und man hat irgendwie auch eine Möglichkeit, um quasi viele, viele weitere Buchprojekte zu unterstützen. Und wir sind, wie gesagt, angewiesen auch auf die simple und einfache Form der materiellen Solidarität. Ja, weil wir eben halt auf ÖH-Sponsorengeldern einfach zu verzichten. Es gibt auch andere Gruppen, ich würde jetzt keinen Namen nennen, so, die sich wirklich sehr viel Geld einfach in die, auf irgendwelche Möglichkeiten einfach haben, irgendwie, vor allem über die Universität oder auch über den Kontakt mit politischen Parteien, die sich dann die wirklich große Teile ihrer politischen Arbeit einfach vom Staat finanzieren lassen. Es geht halt bis zu den Details. Transparente werden nicht handgemalt, selber gemacht, die werden irgendwie in der Druckerei gedruckt. Es geht darum, wenn ein Referent oder eine Referentin kommt, dann ist es nicht so, dass ein Spendenhut herumgeht und er zusammenlegt fürs Benzingeld. Nein, da gibt es Flugtickets und die Leute werden eingeflogen, damit sie dann auf der Uni den Vortrag halten. Das geht so weit irgendwie, dass Demonstrationen werden mobilisiert und natürlich alle sind eingeladen, können gratis fahren. Den Bus bezahlt der Staat, sei es nach Dresden, nach München oder sonst wohin. Das ist eine Art der Politik, die halt. Ich habe noch ein paar Beispiele aufgeschrieben. Poster, Plakate werden finanziert. Campings, ganze Wochen, Sommercamps werden finanziert. Räume, Infrastruktur. Meeting, also Treffpunkte, wo sich Leute einfach treffen, irgendwie halt, ja, wo sie ihre Sitzungen abhalten und ihre politischen Entscheidungen treffen, ist irgendwie sehr oft irgendwie auch irgendwie in Räumen, die einfach irgendwie vom Staat, von der Universität finanziert sind. Partys, Presseaussendungen, es waren Presseaussendungen für diese Demonstration morgen, waren mehrere Presseaussendungen und eine Presseaussendung, ja, also was für mich eine Kooperation ist mit dem Massenmediensystem, ja, was ich sowieso ablehne, ja,
eine Presseaufnahme kostet 140 Euro. Nur sagt er, es gibt den Gruppen auch die Presseaufnahme machen. Ja, also für mich ist halt die Frage, wie halt diese Abhängigkeit vom Staat, ob das irgendwie eine authentische, klassenkämpferische Antifa-Politik überhaupt irgendwie leisten kann, wenn sie eigentlich komplett abhängig ist vom Staat. Wie groß ist die Abhängigkeit? Also ich gehe mal davon aus, Optimist, der ich bin, dass all diese Sachen, all diese vielen, vielen Autobusse, die jetzt aus Deutschland und morgen anreisen werden, sicher auch gekommen wären, wenn jeder irgendwie 40 Euro gezahlt hätte fürs Ticket. Wäre das sicher, also ich bin Optimist, ich gehe mal davon aus, dass es sicher auch genauso eine Mobilisierung gegeben hätte und genauso viele Leute mitgefahren wären. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass eben diese ganze Bewegung zusammenbrechen würde, wenn der Staat einmal die Entscheidung trifft, wir haben das nicht mehr notwendig. Wir haben also diesen Druck auf die rechtsextreme Partei in Österreich, die FPÖ, halt einfach nicht mehr notwendig und wir drehen den Geldhahn zu, ob dann die Antifa in der Form halt auch noch so existieren würde. Aber ja, um es positiv zu formulieren, Antifa in England, diese drei Bände, das sind Antifaschisten und Antifaschistinnen damals 70er, 80er Jahre, es geht dann bis zum Jahr 2000, sehr aktiv waren, wirklich sich mit harten Gegnern und weniger Gegnerinnen auseinandersetzen haben müssen. Und die waren auf jeden Fall nicht finanziert vom Staat, sondern es waren auch klassenbewusste Menschen wie Arbeiter, Proletarier. Viele der Streitereien und viele der Konflikte, die dann im Band 1 schon enthalten sind, über ja, Geschlechterpolitik in der Antifa sind drinnen. Es sind auch viele ja, Streitereien mit autoritären politischen Gruppen, speziell mit der SWP, die in den 70er und 80er Jahren in England sehr stark ist und die immer noch existiert. Das ist irgendwie, die Partei heißt Students with Posters und SWP. Und es gibt bis zum heutigen Tag noch eine Ablegerin in Wien, die heißt Linkswende. Und es gibt auch, glaube ich, in anderen Ländern irgendwie halt immer so Ableger, die eben zentral gesteuert werden aus England von dieser SWP. Und viele dieser Szenedynamiken und diese Streitereien, die auch in Wien immer wieder vorkommen, jede Generation hat ihre neuen Streitereien. Szene-Konflikte, Grabenkämpfe, die sicher oft und in ihrer Härte auch ihre Berechtigung haben, teilweise, und teilweise aber auch in die Gruppendynamiken einfach da sind und so, die auch andere schon durchgelebt haben, auch in England, das in den 70ern auch schon so war. Und von dem her, wenn man das ein bisschen sieht in einer anderen Gegend, anderer Zeit und so, ist es extrem spannend, wie das dann in die, ja, wo man dann Sachen wiedererkennen kann, die in Wien eigentlich auch noch immer Thema sind. Und vielleicht irgendwie als Überleitung noch irgendwie als Abschlusssatz zum...
Ein großer Abschlusssatz, ja.
Zum EKH vielleicht noch irgendwie, also danke nochmal ans Ernst-Kirchweger-Haus, aus einer Besetzung entstanden. Es gibt auch heute noch Gruppen, die diesen, das Thema Wohnen weitertragen und ich möchte hier noch irgendwie erinnern, dass die Situation vom Wagenplatz Treibstoff momentan auch ein bisschen ungeklärt ist. Das war im letzten Herbst der letzte Umzug mit Wagentagen, Demonstrationen, Aktionen, ein ganzes Wochenende. Und momentan ist es so, dass sie in Simmering stehen und dieses Thema der Besetzungen und des Landbesetzens immer noch aufrechterhalten. Und ich möchte auch hier und heute an dieser Stelle hinweisen auf die Pizzeria Anarchia, die vorgestern einen Räumungsbefehl zugestellt bekommen hat und jetzt 2 Wochen Zeit hat für den Auszug und in 2 Wochen das Ultimatum abläuft. Und in den nächsten, also nach den 2 Wochen, jederzeit dann die Räumung umgesetzt werden kann. Und es gibt da immer viele Grabenkämpfe, ich habe das jetzt schon kurz angesprochen, viele Streitereien und irgendwie viele Kritiken hin und her. Ich persönlich zum Beispiel habe nie mein Leben in die Bankhütten einen Fuß reingesetzt, aus diversen persönlichen Gründen. Ich habe es einfach nie geschafft, ist auch so weit draußen irgendwie in der Vorstadt, dass ich da nicht hingekommen bin, in die Bankhütten. Und trotzdem ist es irgendwie super, dass sowas gibt wie Bankerhütten. Ja. Und das EKH selber ist auch kein Ruhepol oder keine Insel, wo wir jetzt was erkämpft haben, das gehört zu uns und jetzt tun wir Party machen, sondern es ist eine Zitadelle gegen die Macht und ein Ausgangspunkt für eine Ausbreitung und für weitere Kämpfe. Insofern halt irgendwie Respekt an die Leute, auch die also diese Kämpfe ums Wohnen und so halt also immer noch heute weitertragen. Also auch Treibstoff und Pizzeria noch hier.
Ja, viele Themen haben wir jetzt angesprochen in dieser Kürze und so. Wir waren nicht irgendwie jetzt mit vollem Konzept vorbereitet. Wir freuen uns, dass im Zuge dieser, nennen wir es Vortragsreihe, dass im Anschluss noch einen Input aus Griechenland geben wird. Wir müssen dazu sagen, irgendwie die Timeline hat sich ein bisschen, die Zeiten haben sich ein bisschen verschoben und so. Das liegt daran, weil die Leute aus Griechenland irgendwie nicht ausreisen haben dürfen gestern. Irgendwie hat irgendwie die am Flughafen irgendwie von der Polizei irgendwie halt festgehalten und so. Und habe es irgendwie uns doch noch gelungen, dass sie jetzt kommen und gleich im Anschluss irgendwie eine Präsentation halten würden, warum das wichtig ist.
Warum ist es wichtig, dass wir irgendwie auch Leute aus Griechenland eingeladen haben? Also, um jetzt einmal aktuell lagespolitisch anzuknüpfen, wir haben alle wahrscheinlich irgendwo online irgendwie die Tageszeitung verfolgt, was in Kiew die letzten Tage los war, irgendwie 7 Leute umgebracht worden, irgendwie militante Straßenkämpfe, irgendwie halt dubiose Sachen, wie halt gute Westerwelle, der deutsche Außenminister ist vor einem Monat hingereist nach Kiew, hat eine Rede gehalten, gemeinsam mit diesem Klitschko. Und es ist einfach so, dass an den Rändern Europas also die Effekte von der EU-Außenpolitik sehr sichtbar sind momentan. Also alles, was da jetzt in Kiew gerade passiert, irgendwie halt, muss man sagen, ist einfach auch gefördert worden von der EU. Es geht um die Annäherung an die EU oder um das Verhältnis zur EU. Und nennen wir es einmal das Pudelskern der Europäischen Union. Es ist ein Projekt, irgendwie, was irgendwie mehr oder weniger von der ökonomischen Supermacht in Europa betrieben wird, finanziert wird oder halt irgendwie sehr stark gepusht worden ist. Es ist vielleicht sogar so, polemische Stimmen würden das nennen als der dritte Weltkrieg, der momentan geführt wird. Und was in dem Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg die Deutschen nicht geschafft haben, die militärische Beherrschung von Europa, also die militärische Einnahme, ist jetzt mit diesem EU-Projekt irgendwie halt einfach ein, also matter of fact, irgendwie halt, dass Deutschland irgendwie halt die führende Nation ist in Europa und einfach das sind die Chefs jetzt heutzutage. Und an den Rändern Europas, in Kiew und Griechenland, sind eben diese Auswirkungen und Konsequenzen von dieser deutschen Hegemonie in der EU vielleicht sichtbar. Griechenland die letzten 5 Jahre schon sehr, sehr deutlich sichtbar. Es ist so, dass da auch in Griechenland viele Menschen einfach irgendwie gestorben sind bei Demonstrationen, dass Menschen irgendwie halt keine medizinische Versorgung mehr haben, dass sie deswegen irgendwie einfach irgendwie wirklich Not und Hunger ausgebrochen ist in Griechenland teilweise und dass die Situation auch in Griechenland massiv uns alle irgendwie auch treffen sollte, auch wenn wir quasi als österreichisches Hilfsvolk der Deutschen irgendwie halt irgendwie im Prinzip noch davon profitieren. Manche mehr, manche weniger, ich sicher weniger. Aber es ist auf jeden Fall eines der heißesten Themen der nächsten Jahre, irgendwie halt, wie wir also quasi ganz Europa uns zusammenfinden können, irgendwie halt, wie wir halt unsere verschiedenen diversen Zellen des Widerstands irgendwie verknüpfen können, wie man irgendwie vielleicht mehr Kontinuität reinbringen kann. Und insofern auch irgendwie als Party-Motto heute irgendwie halt, es geht nicht nur um Kaffee trinken und Bier trinken und Musik hören, es geht darum auch zu tanzen, es geht darum irgendwie uns zu vernetzen. Also die bürgerliche Klasse hat zum Beispiel das World Economic Forum in Davos in der Schweiz und tut sich da immer sehr gut vernetzen und das sind ja Leute, die auch nicht Politiker sind, die sich da irgendwie auch austauschen, irgendwie vernetzen und insofern irgendwie unser Gegenstück vielleicht irgendwie hier und heute irgendwie die Antifa Night, irgendwie ein World Anarchist Forum, wo wir auch irgendwie Zeit haben, irgendwie uns zu vernetzen, Bündnisse aufzubauen und so uns kennenzulernen. Das ist einfach ein wichtiger Teil vom Ganzen. Das ist jetzt nicht nur das Demonstrieren morgen auf der Straße und so, weil da ist irgendwie auch irgendwie das Rundherum, dass wir einfach irgendwie menschliche Beziehungen brauchen. Und insofern freuen wir uns eben auch, dass Gäste gekommen sind aus diversen anderen Ländern, aus Italien, aus Serbien, aus Griechenland. Und die nächsten Jahre auf jeden Fall werden sicher noch irgendwie sehr intensiv und sehr spannend werden. Aber die Auswirkungen dieser Wirtschaftspolitik, dieser EU-Wirtschaftspolitik, die eben von der Europäischen Zentralbank in Deutschland irgendwie quasi gemacht wird. Diese Auswirkungen sind heute schon spürbar und deswegen freuen wir uns eben halt, dass wir jetzt doch noch irgendwie trotz dieser Repression irgendwie gestern am Zug haben, dass er irgendwie quasi mit falschen Anschuldigungen festgehalten worden ist, so lange irgendwie, bis das Flugzeug abfliegt, dass wir jetzt noch einen Ersatzflug finden konnten, was natürlich auch wieder extra Unkosten verursacht hat für uns und sollte nicht ganz vergessen, irgendwie auch irgendwie, dass wir eben halt nicht von der ÖH finanziert werden. Und
wir stellen uns gerne auch Fragen.
Wir hoffen, dass eben halt der Referent das gerade abgeholt in diesen Minuten vom Flughafen Wien-Schwechat und sollte ja in den nächsten Minuten da sein und machen wir einfach 10 Minuten Pause und so halt und bis dahin wird dann die vierte und abschließende Runde dann noch irgendwie stattfinden. Ich hoffe, ihr seid noch irgendwie fit und könnt noch und so halt irgendwie.